der Totenschädel Beethovens tatsächlich der seine? Wie identifiziert man Tote eines Flugzeugabsturzes? Wie hat die schwarze Witwe ihre Männer ins Jenseits befördert? Und was genau hat es mit den K.O.-Tropfen auf sich? Gerichtsmediziner Christian Reiter kennt sie alle, die Geheimnisse des Todes. Er sammelt Schädel, Haare, Larven, Mumien und Totenmasken. Mit Bestsellerautor Florian Klenk entdeckt er im Gespräch die Abgründe des Menschen und zeigt ihm die Überzeugungskraft der Wissenschaft. Wie? Erfahrt es selbst im Buch Überleben und Tod in der Gerichtsmedizin. Gerade erschienen bei Schollnei.
Hallo, hier ist der Henny Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft, Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre True Crime Podcast ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, dass man das gut hören kann. Und deswegen ist Spurenelemente voll mein Ding.
Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Heute senden wir die zweite Folge im Mordfall Jakob Fischmann. Produziert von der Edition Krimi in der Bedei und Toms Media GmbH. Wir haben einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi und das in ein Wort geschrieben. Können Sie uns abonnieren und mit uns in Kontakt treten. Mein Name ist Franziska Franz, ich bin Krimi-Autorin. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Fairhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, wir sind heute ja ganz bei dir und deinen Akten, denke ich, über diesen spektakulären Mord an Jakob Fischmann. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ein psychiatrischer Gutachter hat damals über Rainer K. ausgesagt, er sei ein Verbrecher aus Leidenschaft gewesen.
Okay.
Und aus dem Grunde werden wir auch in der dritten Folge nochmal über all seine anderen Verbrechen sprechen. Und jetzt bin ich aber gespannt, was du zu sagen hast zur Obduktion.
Ja, Obduktion, und da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Und das ist also doch einiges, was da untersucht worden ist. Wir haben ja ein Archiv, und das ist immer wieder spannend, in dieses Archiv zu gehen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Fälle suchen kann. Ab einer gewissen Zeit sind die dann auch schon elektronisch erfasst. Davor muss man praktisch in den Eingangsbüchern suchen nach Datum. Dieses Buch wird auch heute immer noch fortgeführt. Das ist ein ganz dickes, großes Buch, wo alle Fälle eingetragen werden. Und dann sind die Fälle praktisch jahrgangsweise nach den Nummern sortiert in Ordnern. Und normalerweise für die meisten Obduktionen gehen in so einen Ordner ja bestimmt mal so 10, 12 Fälle rein, in so einen dicken Leitsordner. Es gibt aber dann einige Fälle, die haben so viel Unterlagen, dass die außerhalb des normalen, will ich jetzt mal sagen, also außerhalb des normalen Archives geführt werden, in einem eigenen Regal. Und die haben dann eben ja eigene Ordner, und das hier ist so einer. Also genauer gesagt sind es, hast es ja letzte Woche gesehen, ich hatte sie hier stehen, es sind sogar zwei dicke Leitsordner, die hier zum Bersten gefüllt sind. Einen dritten hatte man da nicht ganz aufgemacht, aber ja, woran liegt das? Dass natürlich so viel untersucht worden ist, dass es eine Gerichtsverhandlung gab. Auch darüber gibt es Aufzeichnungen, handschriftliche Aufzeichnungen von den Sachverständigen, die dann aus dem Institut dorthin gehen. Und das ist selbstverständlich wichtig, diese Aufzeichnungen zu führen, weil im Extremfall kann das wichtig sein, wenn man jetzt als Sachverständiger selbst zum Beispiel in eine Situation kommt, dass einem vorgeworfen wird, man habe irgendetwas Falsches gesagt, also ein falsches Gutachten erstattet, dann ist es umso wichtiger zu dokumentieren, was man eben selbst gesagt hat. Und beim Landgericht gibt es ja kein Wortprotokoll, sondern letztlich muss der Berichterstatter, einer der drei Richter, muss das Ganze zusammenschreiben. Hinterher gibt es ein Urteil und das Protokoll ist nur so ein Ablaufprotokoll. Es sind keine Inhalte drin. Beim Amtsgericht hat man ein Wortprotokoll, aber das sieht man ja nicht mehr als Sachverständiger. Und deswegen können da auch mal falsche Sachen drinstehen, weil sie falsch verstanden worden sind. Ja, beim Zivilgutachten wird das, was man sagt, als Sachverständiger aufgezeichnet. Man spricht also direkt dann in ein Mikrofon oder der Richter versucht das in Worte zu fassen und spricht es, aber man hört ja, was der spricht. Und dann hat man die Möglichkeit, sich das Diktierte nochmal anzuhören. Und wenn man das eben nicht macht, dann ja, geht es natürlich nicht weiter. Ne? Ja, also das sind die verschiedenen Möglichkeiten. Aber bei allem ist es eben wichtig, dass man die eigenen Aufzeichnungen hat. So, das also nur vorweg, warum das einfach so viel Material ist. Und natürlich geht es los bei dem Tatort-Fundortbericht. Ja, das ist immer so die Frage, was ist ein Tatort? Salopp sagt man ja immer der Tatort. Ja, der Rechtsmediziner ist am Tatort. Aber zunächst mal ist das immer ein Leichenfundort. Und im vorliegenden Fall hat sich ja dann auch später gezeigt, dass der eigentliche Tatort wohl woanders war, ne? Sondern dass hier eben nur der Leichnam letztlich abgelegt oder vergraben wurde. Und dann haben wir also so einen Bericht, wo dann steht eben Erstbesichtigung einer Leiche am Samstag, dem 19. Oktober 1996. Und dann steht da so ein bisschen was zur Vorgeschichte. Nach mehrtägigem Suchen wurde von einer Hundestaffel aus Rheinland-Pfalz, also offensichtlich haben da ganz viele mitgemacht bei dieser Suchaktion, am 19.10.1996 gegen 12:10 Uhr in einem Waldstück nahe der B54 eine Leiche entdeckt, die zum Teil mit Erde bedeckt war und von dem aufspürenden Hund beim Freilegen etwas angekratzt wurde. Das war also praktisch diese bekannte Vorgeschichte. Und es war also klar, es war jetzt kein Zufallsbefund, dass also jemand, gibt es ja auch, über den Wald irgendwie auf eine Leiche gestoßen oder der Hund hat plötzlich angeschlagen, ist irgendwo hin. Ja, sondern man hat ja offensichtlich nach dem Leichnam gesucht.
Ja, da hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen,
Ja.
dass der Sohn praktisch dahin geführt hat, ne?
Ja, also das war der weitere Hintergrund, aber der war unserem Kollegen, der damals am Fundort war, war der nicht bekannt, ne? Also es wird immer so gesagt, was ist jetzt das? Und das ist auch was sehr Wichtiges, was wir immer machen, dass wir bei allen Gutachten, bei den Obduktionen, dass wir vorher genau hinschreiben, was ist unser Wissensstand? Weil das kann hinterher sehr schnell durcheinander gehen. Ja, dass man plötzlich sagt, ja, das hätte man doch wissen müssen, dass da zum Beispiel Wasser in der Badewanne war oder was auch immer. Und deswegen ist es so wichtig, genau zu sagen, das ist mein Kenntnisstand und auf dem basieren auch alle meine, klar, vorläufigen, aber meine Schlussfolgerung. Ja? Und wenn dann noch zusätzliche Informationen kommen im Nachhinein, ja, dass man eben nicht sagt, ja, du hast doch damals gesagt, es war so und so, ja, aber klar, wenn ich das nicht weiß, woher soll ich das dann mit einbeziehen können? Also deswegen ist dieser Status des eigenen Wissensstandes, den zu dokumentieren, ist immer in der Rechtsmedizin sehr wichtig. So, also das heißt, hier war überhaupt nichts bekannt von den polizeilichen Ermittlungen, dass da irgendjemand befragt wurde, dass ein Sohn hingeführt hatte, sondern nur wurde entdeckt nach Suchen. Ja? Warum die genau da gesucht haben und so weiter, das war alles da nicht bekannt. Und es stand auch drin, über dem Erdreich lagen drei abgestorbene Tannenbäume. Ja? Also das, was du auch schon mal gesagt hattest, offensichtlich wurde versucht, dann da was zu verdecken. Weiter war die Information, dass das wurde offensichtlich dann unserem Kollegen, der das damals gemacht hat, der heute schon lange nicht mehr hier ist, mitgeteilt. Kampf- und Schleifspuren konnten bei der Fundortbesichtigung zunächst nicht festgestellt werden. Also wir haben wohl gesagt, wir haben da schon die Umgebung abgeguckt und irgendwie, dass da dass da irgendwas in Richtung einer Aktion, Kampfspur oder ein Körper, der geschleift wurde, das war nicht der Fall. So. Ja, und dann geht es im Prinzip los, dass also diese Fundsituation beschrieben wird, dass also gesagt wird, eine muldenartige Vertiefung und da ist der Leichnam in Bauchlage, teilweise mit Erde bedeckt. Ja. Spricht also jetzt hier nicht von einer richtigen Grube oder einem Grab oder so. Ja, und das hatten wir letztes Mal ja auch schon angedeutet. Das ist diese bittere Erkenntnis, die viele trifft, mich zum Glück noch nicht, wenn man dann eine Leiche vergraben möchte, wie anstrengend das eigentlich ist. Ne? Ob das jetzt ein Waldboden ist oder auch in anderen Böden. Gerade wenn man ja dann doch so eine Länge von 2 Metern knapp erreichen will und eine Breite von knapp 1 Meter und man gräbt dann schon 30 Zentimeter tief, das ist schon Arbeit, ja. Und dann wird man Versuch gestartet, man legt die Leiche mal rein, sieht, naja, gut, wenn ich da jetzt Erde drüber mache, dann ist die ja aus dem Blick, ja, und dann noch ein bisschen Äste drauf. Also so ähnlich wird das wohl hier gewesen sein. Und wenn der Zeitdruck irgendwie da ist, ja, dann erst recht. Ne? Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Dunkeln und es wird dann heller und so weiter. Dann wird genau beschrieben, wie der Leichnam lag. Der Kopf war nach rechts gedreht, Arme ausgestreckt neben der Leiche, Beine ausgestreckt. Also wie ist die Position? Und daraus kann man ja dann auch manchmal gewisse Rückschlüsse ziehen. Zum Beispiel, war der Leichnam überhaupt beweglich zu der Zeit, wenn er zu der Zeit eine Totenstarre hat? Und diese Totenstarre-Position ist eben irgendwie verkrümmt oder so, dann kriegt man den ja nicht ausgestreckt da rein. Natürlich lässt das immer noch die Option offen, dass der Leichnam vorher in der Totenstarre-Position lang ausgestreckt war. Dann könnte das Steifelbrett da reingelegt worden sein. Na, die Option gibt es noch. Oder die zwei anderen Möglichkeiten, er war noch nicht starr, konnte dann reingelegt werden, oder er war schon nicht mehr starr. Also es ist ausreichend Zeit jenseits der 48, eher 72 Stunden nach dem Tod vergangen, damit er dann wieder beweglich ist. Ja, also das sind so verschiedene Optionen, die man dann durchspielen könnte, je nachdem, was man sonst noch für Anknüpfungspunkte hat. Aber deswegen ist es so wichtig, solche Details dann auch genau zu beschreiben. Na, wie hat man den dann vorgefunden? Dann geht es um Kleidung. Kleidung spielt immer eine wichtige Rolle in solchen Fällen, weil Kleidung ja neben dem Körper eine, ja, ebenfalls ein, soll ich sagen, ein, etwas ist, was beschädigt wird, ja, und diese Beschädigungen oftmals besser und länger zu sehen sind als die Verletzung, wenn der Körper nämlich verwest. Nehmen wir jetzt mal einen Messerstich zum Beispiel. Das könnte sein, wenn jetzt durch die ganze Seite der Flanke, wo der Stich reinging, durch Maden zerfressen ist, kann man es nicht mehr darstellen. Aber die Durchtrennung an der Kleidung ist noch zu sehen. Oder in der Frage, angenommen, wir haben einen Bruststich und da könnte ja auch mal die Idee haben, vielleicht war dieser Bruststich selbst zugeführt, suizidal. Ja? Und in so einem Fall machen das wohl viele Suizidenten, dass sie die Kleidung schonen. Ja, also sprich, dass sie das Hemd anheben und dann das Messer auf der nackten Haut ansetzen. Ja,
Das ist ja
und
merkwürdig.
dagegen, ja, keine Ahnung, ich habe mich zum Glück jetzt noch nie in so einer Situation befunden, dass ich das vorhatte. Aber das ist offensichtlich so eine ganz natürliche Reaktion, dass man eben sagt, ja klar, die Kleidung stört ja, da müsste ich ja auch durchstechen. Und habe ich dagegen einen tätlichen Angriff, dann geht es durch die Kleidung. Also deswegen ist die Kleidung immer sehr, sehr wichtig. Das nächste, Blutspuren, die darauf zu sehen sind, oder bei Schussverletzungen Schmauchspuren. Ja, wenn jemand Kleidung anhat, dann wird der Schmauch natürlich vollständig an der Kleidung niederschlagen und nicht an der Haut, wenn die nackte Haut nicht getroffen wird. Also deswegen spielt die Kleidung eine große Rolle. Die wird eben auch hier sehr detailliert beschrieben. Da ist von einer schwarzen Jacke die Rede. In welcher Position befindet die sich? Und die Kleidung wird beschrieben. Die Hose, ist da irgendetwas verschmutzt und umgeschlagen und so. Also sehr, sehr detaillierte Beschreibung. Dann hat man, ja, ein Defekt, den man sieht, irgendwo in der Mitte des Hinterhauptes, also am Kopf, ja, da ist irgendwas offen in der Haut. Aber schon da ist man sich nicht so sicher, ist das jetzt durch die Fäulnisautolyse, also sprich verwesungsbedingt, oder ist das wirklich eine Verletzung? Ne? Denn auch das ist ja etwas, was einfach so ein bisschen verwaschen ist. Es wird auch beschrieben, die Fäulnisveränderungen, also Pilz- und Bakterienbefall oder so. Das heißt, der hat schon eine ganze Zeit lang tot. Auch das wird man eben sagen können. Dann wird auch beschrieben, wie man da vorgeht. Und auch, kann man sich vorstellen, das ist ja so ein Fundort, wo ja, man genau überlegen muss, was hat hier höchste Priorität und sicherlich nicht mehr die Leichentemperaturmessung zur Todeszeitbestimmung. Das heißt, dann wird erstmal die Spurensicherung eine hohe Priorität haben und werden Abklebungen vorgenommen von den Oberflächen und das wird natürlich alles auch hier beschrieben. Und dann eine Besonderheit, dass also die Schuhe fehlen, ne, in der Kleidung. Das wird also auch hier extra beschrieben. Ja, und das kann ja schon mal so ein Hinweis sein, dass die Person, gerade wenn dann auch noch die Socken angeschaut werden, möglicherweise nicht auf eigenen Füßen dort zu dem Ort gelangt ist. Ja, dass also die Schuhe wechseln. Dann schaut man nach Blut, aber da ist nicht so wirklich viel. Und was auffällt, ist, dass es keine Maden gibt. Ne? Also Fliegeneier oder Maden oder so sind nicht zu erkennen. Ja, das ist also auch etwas, wo ja man heute vielleicht noch mehr Wert drauf gelegt hätte, aber wir sind ja hier in der Zeit, genaue Temperatur wird auch später in der Verhandlung eingeführt. Ja. Das müsste man nochmal rekonstruieren, wenn man das eben findet. Aber eigentlich würde man ja erwarten, wir sind hier am 19. Oktober. Da ist es heutzutage eigentlich so warm, dass man auch Fliegenablagen erwarten würde. Ich werde gerade mal schauen, ob wir hier irgendwo das Wetter hatten. Das habe ich doch noch neulich in der Hand gehabt. Das war bei dem anderen Ordner. Deutscher Wetterdienst, genau. Das war das. Und da haben wir dann Temperaturen. Das kommt später raus. Ah ja, genau. Also die haben dann schön so jeden einzelnen Tag beschrieben. Das ist später in der Verhandlung eingeführt. Und man kann wunderbar sehen, so 27.09. ab 1.10. geht dann los. Und dann haben wir Lufttemperatur etwa 11 Grad morgens, 14 Grad nachmittags, 6 Grad bis auf 15 Grad am 2. Das geht knapp immer gefriert. Nachts am 3. 16 Grad nachmittags, da wird es noch einigermaßen angenehm warm. So, und wenn man dann aber weiterschaut, 9.10., ja gut, tagsüber erreicht das immer 18, 16 Grad. Und normalerweise sagt man ja, dass die Fliegen ihre Eier eigentlich unter 12 Grad, aber sicherlich unter 10 Grad nicht mehr ablegen, weil die Gefahr zu groß ist, dass die Nachkommen das nicht überleben. Also haben die so da natürlichen Schutz. Aber letztlich ist das hier, ja, auch wenn der Klimawandel 1998 noch nicht den Fortschritt hatte wie 96 sind wir, Entschuldigung, 96 noch nicht den Fortschritt hatte wie heute, aber ja, man hat nicht immer einen goldenen Oktober, trotzdem war das dort eigentlich noch so, dass man gedacht hätte, hätten die Fliegen ablegen müssen. Also das ist schon merkwürdig, ne, dass da gar nichts zu finden ist.
Das
Aber
spricht für die Zeit, die er da gelegen hat oder eben nicht da gelegen hat,
dass
ja.
er eben noch nicht besonders so lang da unbedingt gelegen haben könnte, denn ja, eigentlich mit dem bisschen Erde drüber wäre da Zugänglichkeit gewesen. Ja. Gut, aber das wird natürlich auch alles aufgenommen und es würde dann, logischerweise, hätte man auch damals schon gemacht, weil die forensische Entomologie war zu der Zeit ja in Frankfurt schon etabliert. Deswegen wird das ja auch extra erwähnt hier. Hätten vielleicht andere nicht gemacht, außerhalb von Frankfurt. Aber ansonsten wäre sicherlich hier, wären auch Proben genommen worden, ne, von den Maden oder von den Fliegeneiern, um damit weiterzuarbeiten.
Darf ich
Ja.
da ganz kurz
Na
unterbrechen?
klar.
Das spräche ja dafür, also auch weil du sagtest, keine Schuhe an. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Herr K. ihn in so einer Hauruck-Aktion da aus seinem Gefängnis rausgeholt hat, weißt du, keine Schuhe mehr angezogen und dann Und der Sohn hat ja gesagt, er ist da noch hingelaufen, der Jakob Fischmann, also in den Wald mit dem Vater, was ja eher dafür spräche, dass diese Wunde am Hinterkopf vielleicht durch einen Schlag mit dem Spaten entstanden sein könnte. Wollte ich nur noch mal anmerken.
So ist
Also das
es,
könnte ja ein
genau.
Grund
So ist
gewesen
es,
sein.
ja. Ja, dann kommt hier in dem schönen Ordner, so wie das früher der Fall war, kommt dann eine Lichtbildmappe. Und das waren ja eben noch die Zeiten, da war ja noch nichts 1996 mit Digitalfotografie. Und da war dann eben die Spurensicherung dabei von der Polizei. Die hat eigene Fotos angefertigt und diese Fotos davon gab es dann Abzüge für die Rechtsmedizin oder wie sogar hier eigens angefertigt, schön auf Pappe aufgezogen und alles mit den Bildnummern beschriftet, eigens angefertigt eine Lichtbildmappe, so wie sie
Ah
auch
ja.
in die Originalakte gelangt, ja. Und das ist natürlich sehr schön, sowas zu haben. Also die Bilder sind jetzt nicht schön hier, aber das ist schon was Schönes, wenn man dann so 10 mal 15 die ganzen Bilder hat. Da werden dann auch noch so Pfeile zum Teil drauf gemacht, so rote mit Hand geklebt, ne? Heute ist das ja alles digital und ja, nicht unbedingt besser. Ja,
Ja.
klar, auf manchen Digitalbildern kann man doch einiges an Informationen rausholen, auch gerade wenn man dann noch hochvergrößert. Aber naja, und so haben wir jetzt umgekehrt auch hier, dass wir die Kollegen von damals auf den Bildern drauf haben, ne? Wie sie dann in Aktion treten, weil ja die Arbeit der Kollegen praktisch hier fotografiert wurde und die dann im Ganzkörperanzug und ja, eben dort den Leichnam, die erste Untersuchung durchführen. Ja. Das ist also der Teil 1 und dann geht es praktisch unmittelbar danach, geht es dann in die Rechtsmedizin. Es wurde dann obduziert. Ne? Noch also an diesem 19.10. wurde obduziert. Und wie ich das ja immer sage, das ist noch nicht so lange her, 1996, aber ja, auch schon bald 30 Jahre. Und an den Sektionsprotokollen hat sich bis heute nicht viel geändert. Die Fotos, das ist dann auch wieder der nächste Abschnitt von der Obduktion, wieder von der Spurensicherung angefertigt. Auch hier hat es eben schöne Bilder oder eine schöne Lichtbildmappe gegeben, die schön aufbereitet war. Dieselbe, die für die Akte angefertigt wurde, dann nochmal für die Unterlagen der Rechtsmedizin. Das ist natürlich alles sehr komfortabel, wenn man das dann so bekommt. Und bei dieser Obduktion, da wurde dann auch noch geröntgt, war damals noch die Zeit, CT gab es nicht, heute wird man durch den Leichnam in CT packen. Was damals noch mehr gemacht wurde als heute, aber heute immer noch nicht völlig out ist, das ist so mit Körperschemata arbeiten, Körperschemata von außen, dann das Skelettsystem im Körperschema, dann eben der Kopf-Hals-Bereich, da kann man es detaillierter sehen, da kann man dort die Verletzungen einzeichnen. Wo verlaufen die schematisch? Und das ist oftmals zum Nachvollziehen von Verletzungen, gerade im Gerichtssaal, ist das eigentlich sehr gut. Man kann man sagen, na klar, ist das, wäre das leicht zu manipulieren, so eine Zeichnung, aber dafür ist ja der Sachverständige da, der ist dann auch bei Gericht, macht er ja seine Aussage, also erstattet sein Gutachten und er darf ja nichts Falsches erzählen, ne? Insofern muss er natürlich sagen, ja, genau so, wie ich es damals aufgezeichnet habe, war die Verletzung. Ja, und dadurch wird das Ganze auch verifiziert. Ja, also hier gibt es eben entsprechend diese Zeichnungen. Und dann haben wir eben eine komplette Sektionsprotokoll, wie es heute auch ist, mit Kopfhöhle, Brusten-Bauchhöhle und verschiedenen Organen, wie es nach und nach eben dargestellt wird. Und dann haben wir eine Sammlung, eine Zusammenstellung, wenn man so möchte, der Befunde. Und da sieht man eben, es ist sehr, sehr viel gewesen, was dort an Verletzungen zu sehen war. Also eine massive, stumpfe oder stumpfe, kantige Gewalteinwirkung im Nackenbereich, dann ausgedehnte Zerreißung, Einblutung in die Nackenmuskulatur, der Bandapparat zwischen dem ersten und zweiten Halskörper war zerrissen.
Oi.
Da hat auch später dann der Obduzent in der Gerichtsverhandlung gesagt, das ist eine absolut außergewöhnliche Verletzung gewesen. Dann haben wir eben noch einen Bruch, Zerreißung der vorderen Halswirbelsäule im mittleren Bereich. Also auch das zeigt eine massive Gewalt eben in den Nacken. Damit zusammenhängende Blutung in den Rückenmarkskanal und auch in das Hirnkammersystem. Und dann haben wir zusätzlich Blutung zwischen den weichen Hirnhäuten, also in die weichen Hirnhäute rein. Das heißt Gewalt gegen den Kopf, offensichtlich. Dann haben wir eben ein Rillenhämatom. Das bedeutet also auf beiden Augenhöhlen Einblutungen. Und das kann man natürlich bekommen, wenn man zwei Schläge hintereinander sozusagen auf beide Augen bekommt.
Na.
Aber, und das passiert eben auch häufiger, wenn man Gewalt gegen den Hinterkopf bekommt. Ja, dadurch, dass praktisch die Augen dann mit einer gewissen Masse und die bewegen sich dann praktisch in die Augenhöhle rein. Dann kann es zu feinsten Brüchen der Augenhöhle kommen und den entsprechenden Einblutungen. Deswegen ist das, sieht man das gar nicht selten, wenn jetzt jemand zum Beispiel auf den Hinterkopf fällt, ja, dass der später, also wenn er das überlebt, dass der dann später dieses Brillenhämatom hat, also beidseits relativ gleichmäßige blaue Augen, ohne dass man Verletzungen hat im Bereich der Augenbrauen oder unmittelbar unter dem Auge, wo es eine Faust auftreffen würde.
Darf ich noch mal kurz was fragen,
Ja.
für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Das hört sich alles so an, als ob er das nicht sofort tot war, ne? Dass er lange sich da gequält haben muss, oder?
Das insgesamt mehrere Verletzungen, und das kann man jetzt noch ein bisschen weiter aufzählen. Da wurden noch Quetschrisswunden, Wange und Oberlippe gefunden, verschiedene Wunden im Kopfbereich, dann Bruch der 9. Rippe links, Blutungen in die Brustfellauskleidung, dann Bruch des linken oberen Kehlkopfhorns, Bruch des rechten oberen Kehlkopfhorns, dann insgesamt Halswirbelsäule, Blutung, dann auch eine Blutung in der Dünndarmschleimhaut, an Handgelenken Blutungen und ja, also das heißt, da waren doch ziemlich viele Verletzungen, Schwerpunkt im Kopfbereich, auch an den Handgelenken. Und insofern hatte man dann also am Ende die Schlussfolgerung, dass der verstorben ist an den Folgen massiver, stumpfer oder stumpfkantiger Gewalt im oberen Hals- und Nackenbereich. Also dort muss es einen großen Schlag gegeben haben. Dabei wurde der Bandapparat zerstört zwischen dem ersten und dem zweiten Halswirbelkörper. Also deswegen muss es wirklich massiv gewesen sein, aber auch sehr lokal einwirkend und dabei die ausgeprägte Blutung in den Rückenmarkskanal und das Hirnkammersystem. Und deswegen Todeseintritt nennt man dann das zentrale Regulationsversagen, sprich das Gehirn kann seine Funktion nicht mehr aufrechterhalten, kann also seine Steuerungsfunktion nicht mehr übernehmen. Einerseits, weil es selbst abgequetscht ist, andererseits aber noch mehr, weil die Verbindung zum Rest des Körpers nicht mehr funktioniert. Denn durch das Halsmark muss ja praktisch alles hindurch an Datenleitungen, wenn man so möchte. Und wenn wir dort eine Quetschung haben, dann funktioniert das eben nicht mehr. Und ja, möglicherweise könnte auch noch die Atemwege ein bisschen verlegt sein. Aber es sind eben weitere Verletzungen noch, die dann auf mehrfache Gewalteinwirkungen gegen den Kopf, aber auch fragliches Würgen oder Drosseln, also sprich eben Brüche des Kehlkopfes, also in dem Bereich muss auch irgendwas gewesen sein. Ja, und dann war halt die Frage, wie kann man das sagen, diese zahlreichen Verletzungen, sind die alle relativ zeitnah entstanden oder sind die möglicherweise ja über längere Zeit sogar bis hin zum vielleicht einen der Verletzungen sogar am Tag des Vermisstmeldens bis hin zum Tod? Das wollte man noch untersuchen und hat man auch später versucht, noch auseinanderzuhalten mittels der Wundaltersbestimmung. Und das Problem ist aber auch hier die Fäulnis gewesen. Also Wundaltersbestimmung funktioniert so, dass man sich eben anschaut, ich habe Blut im Gewebe und wie sehr hat der Körper schon auf dieses Blut reagiert? Wenn ich eine Blutung habe, ein Hämatom, dann ist das Blut zwar noch im Körper, aber nicht mehr benutzbar, wenn man so möchte. Dieses Blut ist für den Blutkreislauf, wo ich es eigentlich brauche, verloren. Und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht gut, irgendwo im Gewebe blutfrei rumliegen zu haben. Warum? Weil Blut ist die Lieblingsspeise von Bakterien. Und wenn ich also irgendwo Blut habe, das da so appetitlich liegt, dann ist die Chance sehr groß, dass da im Körper befindliche Bakterien sich draufstürzen und da wunderbar vermehren können. Also ist per se immer ein Infektionsrisiko, wenn ich irgendwo ein Hämatom habe. Normalerweise ist der Bereich ja steril, aber eben nicht immer. Und deswegen versucht der Körper so schnell wie möglich, dieses Blut loszuwerden. Ja, der kann das da nicht ewig liegen lassen. Und das kann er nur mittels seines Immunsystems. Das heißt, es werden Fresszellen aktiviert und es werden verschiedene Immunreaktionen werden angestoßen, damit dieses Blut abgebaut wird. Und dann kann das Eisen vielleicht wieder verwendet werden und ein bisschen was kann man damit noch machen. Nur leider kann man das Blut nicht mehr als Blut recyceln im eigentlichen Sinn. Aber viele dieser Bestandteile, auch der Aminosäuren, die es dann aufgeschlüsselt wird, kann man dann doch wieder verwerten. Je größer das Hämatom ist, desto länger dauert das. Und man sieht dann unter dem Mikroskop, in der Anfangsphase sieht man nur die roten Blutkörperchen, ein paar weiße, die im Blut sowieso sind, ja. Aber dann sagt man, das ist eine frische Blutung. Und dann nach und nach gibt es vom Randbereich dieser Einblutungen, gibt es Ansammlungen von Immunzellen, die sich wie so eine Schicht dort aufstellen, die nämlich anfangen, das Ganze aufzuräumen. Und diese Aufräumphasen, die sind bekannt, die wurden untersucht. Und so kann man dann eben, wenn man das mikroskopisch sich anschaut, kann man dann sagen, das ist eine ganz frische Blutung, das ist eine, die ist wenigstens 10 Stunden alt oder das ist eine, die ist sogar eher wenige Tage alt. Ja? Allerdings haben wir hier das große Problem, die Fäulnis. Ja? Und viele Zellen sind dann nach Fäulnisveränderungen nicht mehr so gut darstellbar. Das heißt, diese Methode funktioniert hervorragend, wenn ich eine einigermaßen frische Leiche habe. Aber sobald die Fäulnis dann ihre Wirkung getan hat, dann wird es immer schwerer, diese Befunde zu interpretieren. Und das war natürlich hier im vorliegenden Fall genauso. Ja, das waren also die Ergebnisse der Obduktion. Man wusste also, tödlich war letztlich eine massive Gewalteinwirkung im Bereich des Nackens. Und zusätzlich hat es aber noch andere Gewalteinwirkungen gegeben, insbesondere gegen den Kopf. Und es hat eben auch noch Gewalt gegen den Hals gegeben, also so in Richtung Würgen, Drosseln oder etwas in diese Richtung. Ja. Und eine Rippe wurde auch noch irgendwie gebrochen. Also das sind die Sachen, die weiß man. Man hat dann nochmal diese Halsverletzung näher aufgearbeitet, nochmal extra geröntgt, also diese Wirbelsäulenverletzung hat die nochmal dargestellt und hat das eben bestätigt, was man auch bei der Obduktion schon so grob gesehen hat, aber dass eben der Bandapparat zwischen dem ersten und zweiten Halswirbelkörper zerrissen war und dass diese Gewalt, die dann kam, dass die von hinten kam. So.
Das würde ja einleuchten. Aber wir wissen ja, und da kommt ja dann auch wieder, kommen ja dann wieder die Zeugenaussagen auch zugute, denke ich, dass man ja weiß, dass er überwältigt worden ist Tage zuvor und dass er da wohl schon mit viel Gewalt zu tun hatte oder dass Gewalt gegen ihn entstanden ist. Und auf diesem Tonband hört man ja auch, dass er offenbar verletzt war. Dass sie nicht alle zur gleichen Zeit entstanden sind, praktisch die Verletzungen.
Würde dafür sprechen,
Ja.
genau. Und im Endeffekt wird man das auch hier nicht widerlegen können. Dann
Ja.
hat man auch noch mal, was ja jetzt zur Sicherung einfach der Identität ist. Man ging ja davon aus, er ist das. Damals, ja, war die DNA so in den Kinderschuhen. Und was man heute aber auch immer noch machen würde, man hat einen Zahnstatus erhoben bei der Obduktion. Und hat eben geschaut, welche Zähne sind überhaupt da. Und ja, die waren auch alle da. Welche Zähne sind überhaupt da? Und welche Behandlung haben die? Ja, und das wurde abgeglichen letztlich mit dem Zahnstatus, den der behandelnde Zahnarzt von Herrn Fischmann zur Verfügung gestellt hat. Und das stimmte also überein. Ja, damit war auch die Identität erstmal formal gesichert. Ja, was hat man noch gemacht? Man hat Mageninhalt untersucht. Also auch das ist ja immer sehr spannend zu schauen, was ist im Magen denn überhaupt noch drin und was kann man damit rausfinden, hat aber hier jetzt nicht großartig weitergebracht, ja.
Ja, wahrscheinlich gab es da auch nicht so viel für ihn, ne?
Im
Also.
Endeffekt genau so ein paar Rückstände und ja, so dass man also den ganzen Magen-Darm-Trakt bewertet hat und man hat dann gesagt, dass er mindestens mehrere Stunden, wahrscheinlich aber mehr als einen Tag keine größere Mahlzeit mehr zu sich genommen hat. Ja, das war dann die Schlussfolgerung daraus. Ja, dann kam die Wundaltersbestimmung, das, was ich gerade gesagt habe. Und da ist eben das große Problem der längeren Leichenliegezeit. Man hat aber immerhin an einzelnen Stellen Berliner Blaufärbung positiv gehabt, was also deutlich länger braucht, eher eine Woche oder so. Das heißt, das Eisen praktisch freigelegt wurde aus den roten Blutkörperchen. Aber da war man sich eben dann doch nicht so ganz sicher, ob das wirklich aufgrund der Zersetzung, das Eisen kann auch so frei werden, dann, wenn die roten Blutkörperchen sich auflösen, dass also bis heute immer noch grundsätzlich ein Problem. Ja, und dann war genau nur im Bereich des Rippenbruches, da aus diesem Gewebe, da hatte man eben wirklich ein Zellbild gehabt, ne, was darauf hindeutet, dass hier eine Mindestüberlebenszeit von 10 Stunden man schließen konnte. Ne? Mehr konnte man eben nicht daraus ableiten, sodass klar, das hätte auch schon ein paar Tage sein können, ja, aber man konnte nur sagen, also Minimum 10 Stunden, möglicherweise aber noch ein bisschen mehr. So. Das war also die eine Schlussfolgerung. Und dann hatte man sich noch die Verletzung angeschaut im Nackenbereich und kam dann bei der Obduktion, war man eher so in die Richtung, sagt hat stumpf oder vielleicht so ein bisschen kantig. Und hier nach den mikroskopischen Untersuchungen hat man dann gesagt, also spricht eher für was Kantiges, was dort im Nacken eingewirkt hat. Ja, und dann hat man also weiter untersucht, hat den Mageninhalt hatten wir gerade schon, es ist hier noch ein zweites Mal drin. Und dann hat man aber auch alles Mögliche an ergänzenden Untersuchungen gemacht, was einfach ja irgendwie eine Rolle spielen könnte. Da gehören dann solche Sachen dazu, wie dass man auf Spermien untersucht, ne, Analabstrich oder Oralabstrich, ja, einfach so in alle Richtungen mal Mittel, hat man natürlich nichts gefunden. Oder auch Alkohol und Toxikologie beim Verstorbenen, auch da war nichts Auffälliges. Ja, also ob der jetzt akut vergiftet sein können oder drogenabhängig oder irgendwas in die Richtung, aber das war also alles völlig unauffällig, diese ganzen Befunde, sodass man da jetzt nicht weiter. Und man hat auf der anderen Seite auch, meine, das ist ja klar, würde man immer machen in so einem Fall, hat man auch geschaut, sind größere krankhafte Veränderungen in den Organen noch zu sehen. Ja? Das heißt, mögliche konkurrierende Todesursachen, damit jetzt niemand kommen kann und hinterher sagen, naja, ich habe dem an den Hals gefasst, aber eigentlich ja nicht so schwer und dann ist der plötzlich umgegangen. Könnte der nicht vielleicht eine Herzmuskelentzündung gehabt haben? Ja, das können ja Argumente sein. Also das klar, es geht nicht darum, jetzt zu gucken, ist jemand kranker, als man es erwarten würde? Ja, darum geht's nicht. Da hat also schon der Bundesgerichtshof vor vielen Jahren gesagt, ein Täter hat kein Anrecht auf ein gesundes Opfer, weil das natürlich auch immer ja kam, ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass der so schnell tot ist oder wenn ich gewusst hätte, dass der so ein schwaches Herz gehabt hätte oder so, ne? Klar ist also, es gibt schon äußere Gewalteinwirkungen, die bei einem jüngeren, gesunden Menschen nicht zum Tod führen würden und bei einem älteren, kranken dann doch. Ja,
Ja.
aber deswegen kann man nicht sagen, wenn der nicht krank gewesen wäre, wäre er nicht tot und deswegen kann der Täter nicht verurteilt werden. Ja,
Ja.
darum geht es nicht zu gucken, war der vielleicht kranker, als man es gedacht hätte. Aber selbstverständlich gibt es dann doch Erkrankungen, die so heftig sein können, die man bei der Obduktion mit bloßem Auge nicht gesehen hat, die so heftig sein können, dass sie allein den Tod erklären würden. Und dann besteht eben wirklich die Möglichkeit, dass jemand zwar die Verletzungen erlitten hat, aber doch an der Erkrankung verstorben ist. Ja, und das gilt es also immer auszuklammern oder zu widerlegen, dass sowas sein könnte. Dementsprechend hat man also hier auch die kompletten mikroskopischen Untersuchungen gemacht und hat sich also alle Organe detailliert angeschaut unter dem Mikroskop und hat also hier nichts irgendwie nennenswert gefunden, was in Richtung Vorerkrankung gegangen wäre. Ne? Also sprich, der war, wie man so schön sagt, kerngesund. Ja? Und das ist natürlich wichtig, das auch in der hier zu belegen. Ja, und das waren im Prinzip diese ganzen Untersuchungen. Später ist man dann eben noch an den vermeintlichen Tatort gegangen gemeinsam, weil es war so ein bisschen die Frage, wie kam es jetzt zu dieser als tödlich bewerteten Verletzung im Bereich des Nackens? Ja, das war so ein bisschen die Frage. Und da war einerseits wohl eine Hypothese, das könnte ein Spaten gewesen sein. Und dann gab es aber auch eine Hypothese, dass möglicherweise oder dass es ein Sturzgeschehen sein könnte. Also sprich, er stürzt auf eine Kante. Ja, also eine Kante, die kann man sich vorstellen, wenn die rechtwinklig ausläuft und man fällt da so genau drauf, dann ist das ja auch wie so ein spitzer Gegenstand, ne, wo man dann oder spitzer kantiger Gegenstand. Und da hat man eben diese Garage besichtigt und hat dann auch mit freiwilligen Personen, die etwa eine Körpergröße hatten, wie das Opfer, hat man das Ganze sich angeschaut und wie könnte das sein? Und ja, hat auf der anderen Seite aber auch Luminol-Test dort durchgeführt, ob da irgendwo Blut zu sehen ist. Ja, und man hat dann eben geschaut, ob da, weil es so ein kleines Podest gab, ob das eben das gewesen sein könnte. Ja, so. Und ja, das hat man, wenn ich das so richtig verstanden habe, bis zuletzt nicht gänzlich ausschließen können, dass es doch ein Sturz auf diese Kante in dem Podest gewesen sein könnte. Also das hat man bis zum Schluss nicht aufarbeiten können. Ja. Und dann ging irgendwann das Gerichtsverfahren los, wenn ich das hier sehe, das dann vornehmlich im zweiten Aktenband. Und ich habe hier auch relativ viele Pressemeldungen, die dann auch damals gesammelt wurden, hat man da noch mehr gemacht, als man es heute macht. Aber wenn ich das hier richtig sehe, ging die Verhandlung hier für meinen Kollegen am 2.10.97 um 10 Uhr am Landgericht Frankfurt los. Und dann gab es eben noch weitere Verhandlungen. Ja, und da hat es ja noch ein bisschen gedauert mit dem Urteil, aber sind
Ja,
also
fast ein Jahr, glaube ich,
fast
ne?
ein Jahr, genau.
Ja.
Aber vom Verschwinden, wann war der Verschwindetag?
Das war der 13.10.
13. Ne? Also es hat fast ein Jahr gedauert, bis es zur Verhandlung kam. Aber
Ja.
das ist auch heute eigentlich
Nee,
bei
der
solchen,
dritte Zehnte,
oder
Entschuldigung.
dritte,
Dritte.
also ich hatte irgendwie im Kopf, dass es fast auf den Jahrestag genau das war, ne? Der
Ja.
erste Verhandlungstag. Ja. Ja, und das ist ja dann 3. und 2.10.
Richtig.
Ja, und
Genau.
dann hat eben die Arbeit in der Gerichtsverhandlung begonnen und da sitzt dann eben der Kollege in der Verhandlung mit drin und hat selbstverständlich, und das ist in dem Fall ja auch wichtig, die Chance, auch selbst die Zeugen zu befragen und die Angeklagten, wenn sie denn aussagen wollen, um das alles in sein Gutachten praktisch zu integrieren. Denn das Gutachten muss auf der mündlichen Verhandlung basieren. Ja,
Ah
darf
ja.
also nichts praktisch in das Gutachten einführen an Informationen, was nicht in der Verhandlung zur Sprache kam. Und deswegen hat dieses Mündlichkeitsprinzip, ist es dann so wichtig, dass man dann auch als Sachverständiger die Chance hat, selbst Fragen zu stellen und Erkenntnisse zu bekommen, die über das hinausgehen, mit dem Vorwissen, das man aber schon hat. Ja. Und wenn jetzt Menschen nicht mehr aufzutreiben sind, weil sie, ich meine, es ist ein Jahr vergangen, zwischenzeitlich verstorben sind oder weil die so weit weggezogen sind, dass man ihrer nicht mehr habhaft wird, ausgewandert nach Australien oder was auch immer, dann kann auf Antrag können auch Aussagen oder Gutachten, je nachdem, was für eine Funktion die hatten, verlesen werden. Und durch dieses Verlesen werden sie dann mündlich in die Verhandlung eingeführt. Das wäre jetzt soweit erstmal die Erkenntnisse aus der Rechtsmedizin oder die Arbeit der Rechtsmedizin praktisch bis zu dem Prozess. In dem Prozess wurden dann auch noch verschiedene Beweisanträge gestellt. Es wurde nochmal ein auswärtiges Gutachten eingeholt. Und das ist natürlich das, was dann so, ja, im Rahmen einer Prozess Führung, Taktik, wenn man so möchte, eine Rolle spielen kann. Wo möchte man hin aus Sicht der Verteidigung und wo treten vielleicht nur Fragen auf? Und deswegen hat dann dieser Prozess auch noch mal ein Jahr gedauert, weil dann eben noch, man hat sogar, habe ich gelesen, einen Ortstermin gemacht, also ist mit allen Prozessbeteiligten praktisch dorthin gegangen. Ja, einerseits in den Wald und ich glaube sogar in diese Garage auch. Ne? Ich weiß, habe ich jetzt nicht sicher hier gefunden. Also man hat Ortstermine gemacht. Und klar, viele Möglichkeiten hatte man damals auch nicht. Heute hat man ja mittlerweile durch eine sehr, gerade durch die
Ich wollte gerade sagen.
Dokumentation kann man heute den Tatort, Fundort in den Gerichtssaal holen und kann das dann gemeinsam begehen, noch nicht ganz dreidimensional, aber irgendwann wird sicherlich mal das Ziel sein, dass alle dort 3D-Brillen aufkriegen und dann den Tatort begehen können, so wie er damals war. Denn ein Jahr später oder ein halbes Jahr später sieht ja alles anders aus, ist dann anders bewachsen, da ist es wärmer, da ist es kälter. Gerade wenn noch mehr Zeit vergeht, kann es auch deutlich anders sein. Plötzlich ist daneben ein Haus, was vorher noch nicht stand und so. Und insofern hat man durch diese 3D Dokumentation eben die Möglichkeit, die Örtlichkeiten zu konservieren. Ja, natürlich nur virtuell, aber ja, also das ist heute sicherlich noch nicht ganz der Standard, aber so wird die Zukunft sein. Und damals waren dann solche Begehungen sicherlich häufiger.
Ja, und weiß man oder weiß der damalige Gutachter, wie sich Rainer K. Im Prozess verhalten hat oder achtet man da gar nicht drauf? Hat er da noch irgendwas, gibt es da noch eine Aussage oder so?
Nee, und das ist ja auch nichts, was er gefragt wird. Also
Ja, aber so
letztlich
ein.
wird dann einfach das notiert. Ich könnte versuchen, ihn noch zu fragen, wie er das damals wahrgenommen hat. Aber ja, das ist nichts, was jetzt hier schriftlich
Festgelegt.
eine Einlassung findet, weil das ist eher wieder dann die Aufgabe des Psychiaters, der auch typischerweise in der Verhandlung da ist, dabei ist und ebenfalls den oder die Angeklagten während der Verhandlung beobachtet. Das ist ein weiterer Baustein letztlich seines Gutachtens neben der vorher meist erfolgten Exploration. Und für den ist natürlich genau das das Wichtige. Aber die Rechtsmedizin hat das Glück aus meiner Sicht, dass wir uns auf die härteren Fakten stützen können und diese menschlichen, zwischenmenschlichen dann nicht so sehr beachten müssen.
Das ist richtig. Nein, es kommt ja nur, manchmal hat man ja dann so einen Eindruck. Ist es immer so, dass ein Psychiater bei solchen Gerichtsverhandlungen dabei ist?
Also immer dann, wenn irgendwie auch nur ein Hauch der Möglichkeit besteht, dass wir hier eine psychiatrische Erkrankung vorliegen haben könnten. Ja.
Verstehe.
Und das ist, sagen wir mal, bei den meisten Kapitaldelikten, wenn man ja sagt, okay, so ein Kapitaldelikt per se ist ja schon was Außergewöhnliches, ja. Und das allein schon als Aus- oder als Anknüpfungspunkt reicht eigentlich, ne, dass man sagt, okay, hier muss ein Psychiater eigentlich mal schauen, ist mit dem alles in Ordnung, ja. Und umgekehrt würde sicherlich, wenn man es nicht machen würde, ja, würde das genau als Anhaltspunkt spätestens vom Bundesgerichtshof, wenn es also eine Revision geben sollte, sagt werden, ja, wieso habt ihr eigentlich nicht überprüft das? Und wenn dann jetzt das Gericht sagen würde, naja, der kam uns ganz normal vor, dann reicht das sicherlich nicht. Und das nächste Problem natürlich, so wie sich, also klar ist das aktuelle Verhalten im Gerichtssaal wichtig, ja, ein wichtiger Anknüpfungspunkt, aber auf der anderen Seite geht es ja nicht darum, wie verhält er sich jetzt im Gericht, sondern wie hat er sich damals verhalten? War er damals in einem Zustand, wo die Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit eingeschränkt oder sogar aufgehoben gewesen sein könnte? Ja, darum geht es ja.
Ich verstehe. Ja, ich stelle mir das, ich dachte, wenn so ein Psychiater, ich dachte immer, dass das psychiatrische Gutachten vorher erstellt wird. Aber bei ihm war es ja wahrscheinlich auch deswegen schwierig, weil er seine Taten ja bis zum Schluss geleugnet oder seine Tat geleugnet hat.
Naja, das ist ja so ähnlich wie bei uns. Bei uns sind ja auch die Gutachten, die schriftlichen, werden vorher erstattet. Es
Ja.
gibt das Sektionsprotokoll mit dem vorläufigen Gutachten, das, was ich gerade alles aufgezählt habe, die
Ja.
weitere Untersuchung, das sind alles Gutachten, die schriftlich erstattet werden, die in der Akte sind.
Ja.
Aber letztlich gibt es ein mündliches Gutachten. Und beim Psychiater ist das genauso. Ja, der macht vorher, nach seiner Exploration, nach allem, was er vorher hat, macht er ein Gutachten. Und dann muss er aber in der mündlichen Hauptverhandlung sein mündliches Gutachten erstatten, und das muss basieren auf den Inhalten der Hauptverhandlung.
Okay. Ja, gut, das war mir jetzt neu und das finde ich sehr spannend. Ja, war eine sehr umfangreich, ausführlich spannende Geschichte, was da passiert ist. Und ich bin
Ja.
genauso gespannt auf die nächste Folge dabei.
Und das ist natürlich in dem Fall so umfangreich, weil es eben hier dann eine Verhandlung hinterher gab. Und
Absolut, ja.
was wir in der Realität immer wieder erleben, ist, wenn es erstmal keinen Tatverdächtigen gibt, dann wird auch noch gar nicht so viel gemacht am Anfang. Ja? Und dann erst später, und gerade wenn der Tatverdächtige erst viele Jahre später auftaucht, dann überlegt man sich, ah ja, man könnte ja eigentlich noch das oder das oder das und noch Histologie, was man vorher eben nicht gemacht hatte. Und dann ist es für manche Untersuchungen sogar zu spät, einige Jahre später. Ja, also insofern war das hier ein Fall. Klar, es gab viele Umstände zu klären und es gab eben die Tatverdächtigen sehr schnell, und dementsprechend wurde hier das volle Programm, was damals möglich war, wurde hier gefahren.
Ja, also das heißt, in der Verhandlung war auch noch nicht klar, dass Rainer K. die Tat allein begangen hat und Sven K. bloß der Handlanger war? Wahrscheinlich
Soweit
nicht.
ich das hier festgestellt habe, nicht. Ich meine, beide waren letztlich ja angeklagt, und das Gericht kam ja dann zu der Überzeugung, wie du es gerade gesagt hast.
Ja, und es da kam noch hinzu, dass das LKA dann bei Körper bei Rainer K. noch eine Festplatte gefunden hatte
Ja.
und da fand sich ein Erpresserschreiben drauf.
Habe ich also auch hier irgendwie, ich
Ja.
glaube, aber diese Festplattengeschichte kam dann aber erst in der Verhandlung oder so, ne?
Genau,
Oder
deswegen
später. Ja,
fragte ich
ja.
das.
Ja, das habe ich hier so in den Unterlagen gesehen. In diesem zweiten Band ist das dann drin. Aber das sind ja so Sachen, die kriegen wir dann als Sachverständige, kriegen wir auch ausgehändigt, dass wir up to date sind. Aber mit unserem Gutachten hat das selbstverständlich ja nicht viel zu tun.
Ja, klar. Ja, klasse. War wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe viel draus gelernt wieder. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge, die, wie gesagt, noch etwas umfangreicher über die Taten von Rainer K. berichten wird und in der wir auch einen Interviewpartner wieder bei uns haben. Also bis dahin
Ja,
in 14 Tagen.
dann tschüss.
Tschüss.